Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wie wird das wohl sein, habe ich gestern gedacht. Dieser Moment, wenn ich zum ersten Mal wieder einem Menschen die Hand schütteln werde. Ich weiß nicht genau, wie lange ich das schon nicht gemacht habe. Wenn ich das dann mache, dann werde ich das, ich bin mir fast sicher, ziemlich bewusst tun in dem Wissen, das machst du jetzt zum ersten Mal wieder. Und ich nehme mir vor, meinem Gegenüber das dann zu sagen und ich glaube, das wird ein schöner Moment sein. Die Älteren unter euch erinnern sich, dass das Händeschütteln so eine alltägliche Begrüßungsgeste war in unseren Breiten, eine kulturelle Verabredung. Das machte man so, auch unbewusst, würde ich denken. Ich weiß nicht, ob man sich abends bewusst war, wie oft man am Tag jemanden die Hand geschüttelt hatte. Manchmal aber war dieselbe Geste auch eine ganz große. Dann, wenn sich zwei Rivalen, zwei Ex-Feinde die Hand schütteln, die Hand reichen. Wir starten in dieser Adventsreihe mit dem Thema friedlich werden. Und das Händeschütteln ist wie ein Bild dafür. Wir müssen auf Abstand bleiben, Distanz. Hat Linda vorhin gesagt, es wird anders in diesem Jahr, als es 2019 war. Vielleicht ja nur äußerlich. Vielleicht könnten die kommenden Wochen ja eine Zeit sein, wo wir innerlich tatsächlich Distanz reduzieren. Heute geht es um einen bekannten Distanzierer, Einsammacher, wenn es ganz dumm läuft, den Konflikt, Krieg kannst du sogar sagen, x-mal schlimmer als 1,5 Meter Abstand. Und wir schauen in ein Buch, das 2550 Jahre ungefähr, obwohl das jetzt eine ziemlich genaue Angabe war, ne? Man datiert es manchmal auf das Jahr 530, Teile davon jedenfalls, alt ist. Und das Buch ist wie diese Kiste hier. Oder jedenfalls dachte ich, man könnte es mit so einer alten Kiste vergleichen. Alt, verstaubt, hast du auf dem Dachboden irgendwo entdeckt. Du weißt nicht, was drin ist. Ich lese euch zuerst mal den Abschnitt vor, um den es heute geht aus diesem Buch. Der ist relativ bekannt, kommt in der Adventszeit ab und zu mal um die Ecke. Und es geht darin um das Ende von Konflikten. In der Weihnachtszeit finde ich immer Luther-Übersetzung wichtig. Also Luther. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. So, das steht in Sacharja, das ist dieses Buch, 9, 9 und 10. Würdest du das ganze Sacharja-Buch jetzt vor dir haben und da reinschauen, dann würdest du merken, ich habe das gemacht die letzte Woche, meine Güte, ist das ein seltsames Buch. Es ist ein bisschen so, wenn du auf dem Dachboden eine alte Kiste findest und da reinschaust und es ist nicht dein Dachboden und es ist auch nicht deine, es ist sozusagen von Fremden, ja. Und was du darin findest, ist einigermaßen verstörend. Also jetzt Kiste gleich Buch, ja. Diesen Link müsst ihr jetzt im Kopf hinkriegen. Wenn ihr in dieses Buch reinguckt, dann findet ihr darin ziemlich eigenartige Sachen. Ach, ich sollte etwas machen vorher. Das wäre jetzt das Stichwort. Die Kiste ist verstaubt, ne? So. Dann findet ihr darin eigenartige Sachen. Also, ihr würdet in diesem Buch, in dieser Kiste, zum Beispiel einen roten Reiter sehen, der durch ein stilles Land reitet. Ich glaube, ein Reiter auf einem roten Pferd. So ist es, glaube ich, richtig. Oder ein roter Reiter auf einem Pferd. Weiß nicht mehr genau. Ihr würdet darin Hörner finden. 4 Stück. Also jetzt nicht die, in die man pustet, sondern hier diese Hörner. Und dann 4 Schmiede, die diese Hörner zerstören. Was genau das soll? Ihr würdet tropfende Ölbäume vorfinden in dieser Kiste. Und ihr würdet eine Frau in einer Tonne, die fliegt. Ja, also eine fliegende Frau oder eher eine Frau in einer fliegenden Tonne finden in diesem Buch. Also in diesem Buch träumt jemand und diese Träume sind ziemlich wirr. Und es gibt in diesem Buch außerdem einen Engel, der diese Träume erklärt, aber sie sind danach auch nicht jetzt völlig klar irgendwie. So, und wenn ihr dann weiter unten in der Kiste wühlen würdet, dann würdet ihr, also in dem Buch weiter hinten, dann würdet ihr plötzlich merken, wow, ganz hinten wird das Buch ziemlich durcheinander. Innerhalb eines Kapitels, manchmal fragst du dich, wo ist jetzt hier genau der Sinnzusammenhang? Das Subjekt ändert sich, es kommt durcheinander, es fällt schwer, einen Zusammenhang zu finden. Zum Beispiel in dem Versen, die ich gerade vorgelesen habe, da geht es ja um Frieden, ne? Da wird Frieden ausgerufen. Würden wir weiterlesen, kurz drauf wird Krieg angeordnet. Macht man dann an Weihnachten nicht, aber also ein Durcheinanderbuch, so ein bisschen. Ein seltsames Buch. Ich habe jetzt die Woche jemanden gefragt, der hat ein Buch gerade rausgegeben zu den kleinen Propheten, von denen das Zacharia-Buch 1 ist, also die waren nicht klein, sondern die Bücher waren einfach klein, die Schriften. Und dann habe ich gesagt, hey, da hast du was darüber geschrieben, was sagst denn du zu Zacharia? Sag mal was zu. Er sagt, pff, so ungefähr, schwierig. Das Kapitel, was ich darüber geschrieben habe, so. Schwierig, einen Zugang zu diesem Buch zu finden. Was klar ist bei Zacharia, es ist eine Schrift an ein Volk, das Volk Israel, nach dessen babylonischem Exil. 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Die Perser sind Weltmacht. Und weil Darius genannt wird, der persische König, kann man so auf 530 irgendwo darum so eine Datierung festlegen. Es geht an Leute, die in Jerusalem leben, in der Hauptstadt. Diese Hauptstadt liegt in Trümmern, besonders der Tempel. Und da ist jetzt eine kleine Volksgemeinschaft, die mit Erlaubnis der Perser sozusagen zurückkehrt aus dem Exil und diese Stadt wieder aufbauen will. Aber, und das macht das Buch jetzt nochmal eben auch historisch schwierig, im hinteren Teil, diesem Durcheinanderteil, den ich eben genannt habe, da scheint die Schrift plötzlich 200 Jahre jünger zu sein. Da wird plötzlich Griechenland genannt. Das macht im 6. Jahrhundert auch noch keinen Sinn. Man fragt sich, steckt da Alexander der Große dahinter und so. Also, du hast ein Buch wie eine alte Kiste, in der sich Sachen aus verschiedenen Zeiten möglicherweise finden, nicht zufällig da reingeschmissen, sondern schon angeordnet, aber es ist schwer, einen Zusammenhang zu kriegen. So, und ganz plötzlich findest du aber in diesem Buch so kleine Dinge, die da plötzlich irgendwo unten drin aufleuchten. So Kleinode, könnte man sagen. Etwas, wo du denkst, ey, das ist jetzt aber, du öffnest es und du findest darin irgendwas ganz besonders Schönes, wie man das manchmal auf alten Dachbodenkisten findet. Du weißt auch nicht genau, was das ist, aber du merkst, das ist jetzt wirklich etwas ganz Besonderes in dieser wilden Kiste. Und sowas sind unsere Sätze. So ein kleiner, besonderer, heller, leuchtender Schatz in einer Kiste von Texten, wo du manchmal fragst. Das fiel Menschen schon immer auf. Vor allen Dingen dann den jungen Christen noch mal ein paar hundert Jahre später. Die sagten, ey, schau dir mal diese Worte bei Zacharia an. 9. Kapitel, 9 und 10. Die sind großartig. Die erinnern doch an jemanden. So, und diese zwei Verse schauen wir heute also an und lassen den Rest der Kiste einfach unberührt. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Hier ist diese Stadt gemeint. Eine Tochter meint, Zion ist einfach der Zionsberg, auf dem David damals seine Burg gebaut und so, ja. Und Jerusalem ist klar. Also, hier ist eine Stadt angesprochen. Diese kleine Stadt, dürft ihr euch jetzt keine Metropole vorstellen, wie Jerusalem heute ist. Eine kleine Stadt, aber für die, die sie lieben, ist das Zentrum der Welt. Eine kleine Stadt, überrannt einstmals von Feinden und jetzt bevölkert von ein paar hundert Leuten wahrscheinlich nur, die an den Neubeginn glauben und diese Stadt aufbauen wollen. Aber es ist schwer. Es ist schwer. Kannst du dich da reindenken? Also jetzt nicht unbedingt ins antike Jerusalem, sondern in so eine Situation. Kannst du dich in eine Situation denken, wo dich das Leben an ehemaliges Glück erinnert? Und die Reste davon, die sind noch da. Die siehst du noch. Und es waren andere, die das kaputt gemacht haben. Kannst du dich in eine Situation denken, wo ein Konflikt, ein Streit, meinetwegen Krieg, Ungerechtigkeit, lange zurückliegt? Man könnte sogar vielleicht sagen, ist schon verjährt, ist vielleicht sogar schon verarbeitet, aber es ist trotzdem noch da, was daraus wurde. Moos überwuchert meinetwegen, aber es trägt immer noch dein Leben. Dein Leben wäre anders, hätte es das nicht gegeben. Und du gehörst zu denen, die verloren haben damals. Du warst unterlegen, gedemütigt, hast überlebt, wurdest verjagt, kommst zurück und fängst nochmal an. In dieser Stadt ist der Tempel zerstört. Ne? Das ist noch schlimmer als die Stadt selbst. Also der Ort, wo man Gott getroffen hat, so. Das war das Herz von dem Zentrum, dieser Tempel. Mit dem Tempel ist etwas gestorben. Identität. Und du fragst dich, wohnt Gott hier überhaupt noch? In den Trümmern dieser Stadt oder den Trümmern dessen, an was du jetzt vielleicht denken magst? Ist hier Gott noch oder muss ich das zurücklassen? Ist es vorbei? Ich bin zurückgekehrt, aber ist Gott auch zurückgekehrt? Habe ich eine Zukunft? Habe ich hiermit eine Zukunft? So. Als ich vorgestern versuchte, mich da reinzudenken, in diese Situation, da krähten draußen an so einem grau bewölkten Himmel die Krähen. So. Also das ist eine Situation wie dieses Geräusch. So, kennst du vielleicht, wenn du das überträgst, in deinem eigenen Leben irgendwie auch. So, und jetzt sagt hier einer, freut euch, jubelt, da steht sogar schmettert, laut. Irgendwann werden wir das ja machen, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, werden wir wahrscheinlich zu laut und zu lange feiern. So wie wir dann eskalieren, so sollen diese Leute jetzt eskalieren, nur dass es noch nicht vorbei ist, dieses Häufchen Rückkehrer, weil dein König kommt zu dir. König wäre schon was, ne? König wäre alter Glanz oder neuer Glanz. König wäre Auferstehung dieser Stadt, Comeback, Rehabilitation deiner Person vielleicht auch oder deiner Gruppe, Wiedergutmachung, Würdigung, Neugründung, das alles wäre irgendwie König. Nicht nur ein Häufchen, was hier alleine vor sich hin wurstelt. Wenn du alles verloren hast, dann kommt jetzt einer und der macht wieder Raum. Da kannst du wieder sein. König. Und diese Sätze sind zu so einem leuchtenden Kleinod geworden, weil die Beschreibung dieses Königs so außergewöhnlich ist. Die Außergewöhnlichkeit der Königsbeschreibung, darin liegt das Besondere. Da steht ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Und dann wird der Esel nochmal näher beschrieben, ist jetzt egal. Also ein Gerechter, das ist jetzt so ungewöhnlich nicht, ne? Würde man erwarten, ein König, ja, hoffentlich ist er gerecht. Gerechtigkeit ist natürlich die Sehnsucht der Entrechteten. Hast du mal erlebt, dass dir Unrecht widerfuhr und das wurde nie gut gemacht? Kennst du das Gefühl, dass etwas ist unfair gelaufen, etwas ist, du hast dich versucht zu erklären, aber das kam dann nicht so richtig an, man glaubte dir nicht, du kämpfst, du argumentierst, aber was du auch machst, du kriegst es irgendwie nicht ins Lot. Vielleicht, weil Leute nicht wollen und die wollen ungerecht mit dir umgehen, vielleicht auch, weil es irgendwie dumm läuft, weil du kriegst es nicht mehr ins Lot. Du willst es richtig stellen. Was ist kompliziert? Vielleicht hast du ja auch selbst nicht alles richtig gemacht. So, und wenn man jetzt Gerechtigkeit, also dass es wieder ins Lot kommt, herstellen könnte. Wir leben in einem Rechtsstaat, natürlich tun wir das, auch wenn Leute das im Moment irgendwie hinterfragen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht trotzdem Ungerechtigkeiten gibt und sie passieren. So, und jetzt kommt hier einer, der bringt es wieder ins Lot. So, kannst du dir das Gefühl vorstellen? Wie schön wäre das, wenn man Vertracktes entwirren könnte oder Intrigen entlarven oder Missverständnisse endlich mal klären oder Verwundungen heilen. Gerechtigkeit. Das Wort finde ich für einen König noch nicht so außergewöhnlich. Das nächste Wort ist es dann. Luther sagt einfach Helfer, ein Helfer. Das ist allerdings eine ziemlich flache Übersetzung. Da steht nämlich eigentlich einer, dem geholfen wurde. Also man könnte auch sagen, ein Geholfener geht nicht, ne? Ein Befreiter, ein Geretteter. Und das ist jetzt schon komisch. Dieser König ist ein Hilfsbedürftiger oder mindestens war er es. Und das nächste Wort, da sagt Luther einfach arm. König, der arm ist. Also es geht jetzt aber nicht, dass er kein Geld hat. Darum geht es nicht. Da könnte man eigentlich besser übersetzen, gebeugt, niedrig, elend. Und jetzt ist diese Szene tatsächlich merkwürdig. Da sind diese, ich sage jetzt mal, Versehrten, diese Wiederauferstandenen, diese Überlebenden, die sich gerade Erholenden, und die beginnen zu jubeln, oder die sollen zu jubeln beginnen, weil ein König kommt, angekündigt wird. Okay, der bringt alles wieder ins Lot, aber der zeigt deutliche Schwäche. Der ist ein Gebeugter, der wurde selbst gerettet. Dieser Helfer, der sitzt kraftlos auf so einem Esel. Ist wahrscheinlich gar nicht so sehr so, dass so ein Esel jetzt ein Reittier nur der armen Leute waren und das deswegen irgendwie lächerlich aussähe. Ein hochgestellter Mensch konnte durchaus auch mal auf einem Esel reiten. Aber gut, Pferd wäre schon heroischer. Vielleicht ist der Esel einfach der Golf unter den Fortbewegungsmitteln. Einfach dann das Normale, so, und nicht die Staatskarosse. Das ist ein komisches Bild. Was bringt dir in deinem Kampf gegen das Aufgeben zum Beispiel? Einer, der selbst an Rückschlägen leidet oder mindestens sie erlebt hat. Was bringt dir in deinem Kampf um Gerechtigkeit für dich oder andere? Einer, der sie offensichtlich nicht erstreiten kann, die Gerechtigkeit. Was bringt dir in deinem Kampf um deine Sache gegen die Lauten, gegen die Eloquenten, gegen die Stärkeren, der Leise, der unscheinbare Helfer. Seltsames Bild. Das macht sie aber so besonders. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsboden soll zerbrochen werden. Denn er wird, das ist jetzt übrigens gerade mal ein Beispiel für diesen Durcheinander, ne? Das Subjekt ändert einfach mal. Ne? Ich will das tun, man fragt sich, wer ist es? Gott wahrscheinlich, aber vorher hat der Prophet gesprochen und dann er wird, wer ist es? Wahrscheinlich der König, also okay. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also die große Hoffnung dieser Leute oder des Propheten, der an diese Leute spricht, ist Frieden, Shalom, das ist mehr als Waffenstillstand, das ist totale Wiederherstellung. Man könnte sagen, Shalom ist sozusagen heile Welt minus das, was daran kitschig klingt. Und das weltweit, also da merkt man, okay, hier träumt einer den ganz großen Traum. Deshalb sind diese Verse erstmal auch eine Utopie. Ich sag gleich mal was dazu, was das ist. Zu diesem großen Traum gehört jedenfalls Vernichtung der Waffen. Abrüstung, okay, finden wir wahrscheinlich gut, weiß nicht. Nur steht hier, die Wagen in Ephraim, also das ist das Nordreich. Die Rosse in Jerusalem, das ist die angesprochen werden. Also anders gesagt, die Streitkräfte im eigenen Land. Deine. Der König bringt Abrüstung nach innen. Und das soll einem sowieso jetzt schon wehrlosen und kleinen Trupp irgendwie gesagt werden, damit es sich freut. Darüber sollen die jubeln. So geht Frieden. Das ist keine rhetorische Frage. Geht Frieden so, dass indem du dich wehrlos machst? Das ist keine rhetorische Frage. Die Wehrlosigkeit der Unterlegenen, das ist ja keine lustige Sache. Das kann ja gefährlich werden. Das kann traumatisch enden. Das ist ja gerade das Schlimme. Wie gesagt, diese Verse hier, die malen ein ganz großes Bild. Und das ist erstmal eine Utopie. Utopie heißt nicht Träumerei und völliger Blödsinn, so eine Fantasiewelt. Utopie heißt, es ist jetzt nicht so. Aber Utopie heißt nicht, das kann auch niemals Wirklichkeit werden. Utopie ist der Traum von einer Welt, die sein könnte, aber nicht ist. In dieser Welt, in unserer Welt, da lebst du als Wehrloser sehr gefährlich, das ist so. Aber diese Utopie, der Traum davon, wie es einst sein könnte, wie es einst, so sagt Zacharia, sein wird, die hat tatsächlich Kraft, dir Mut zu machen, etwas davon, von diesem Utopischen, heute schon zu wagen, zu trauen, zu riskieren. Die Christen, die diese Verse zum ersten Mal ganz anders verstanden haben oder auf eine bestimmte Person angewandt haben, die dachten dabei natürlich an Jesus von Nazareth, bei diesem König. In den Versen selbst geht es natürlich nicht um Jesus von Nazareth, geht ja auch nicht, 500 oder 300 oder wie auch immer, wie viele Jahre alt. Wer dieser König ist, es bleibt da unklar. Eines Tages wird er ihm Frieden bringen. Aber die Christen, die haben dann das gelesen und natürlich schon gesagt, hey, der ist ja so wie Jesus von Nazareth. So war der doch. Ein Unbewaffneter, ne, der Gewaltlosigkeit predigt, Feindesliebe predigt und der glaubte an diese Utopie, das Reich Gottes kommt, das wird Shalom sein. Dieses Kleinod im verrückten Zacharia-Buch, das erinnert ungemein an Jesus von Nazareth. Der ritt auf einem Esel, erinnerst du dich? Gut, vielleicht kannte er die Verse und ist deswegen auf dem Esel geritten. Aber er war ein Gebeugter, ein Geschlagener, ein Schwacher, ein ungerechter Prozess, Hinrichtung. Und dann seine Rückkehr ins Leben. Nicht Auferstehung, man müsste ja richtiger sagen Auferweckung. Ein Geretteter, wenn du so willst. Die Wehrlosigkeit Jesu, die war stärker als die Gewalt der Täter. Und alles fing an mit diesem Krippenkind, einem Außenseiter, unter Außenseiter geboren, einfache Verhältnisse, ein schwacher Friedenskönig. Meine Frage ist, könnte es sein, dass Jesus von Nazareth, Jesus Christus, dir, der du heute lebst im Jahr 2020, Mut macht, es hier und da zu riskieren, so utopisch zu leben. Abrüstung zu riskieren gegenüber einem Menschen, mit dem du in einem Konflikt lebst. Sollte man das mal versuchen, seine Verteidigung fallen zu lassen? Gegenüber einem Menschen, bei dem ich anders irgendwie nicht weiterkomme und worunter ich leide. Manche von euch haben diese Kärtchen. Linda hat sie eben erwähnt, wer jetzt erst zuschaltet. Ihr könnt sie nur haben, wenn ihr in Würzburg wohnt und im letzten Gottesdienst wart oder wenn ihr jemanden hattet, der euch ins mitgebracht oder zugeschickt hat oder so. Aber dort könntet ihr jetzt auf der ersten Seite diese Person einzeichnen, an die ihr gerade so denkt, mit der ihr einen Konflikt habt. Und ich sage jetzt mal, wie man die zeichnen kann und mache das hier. Die einfachste Art und Weise, also wirklich jeder, das kann wirklich nun jeder, ist so, ne? Und wenn, machen wir den Geruch ein bisschen goldig. Und wenn du jetzt an eine weibliche Person denkst und möchtest sie so noch ein bisschen identifizierbarer machen, dann kannst du noch das machen. Und wenn du an eine männliche Person denkst, was weiß ich, dein Chef, ne? Dann machst du noch so. Genauer würde ich sie nicht zeichnen, weil wenn dieses Kärtchen irgendwo bei euch rumsteht, so, ja, dann erkennt sich am Ende noch jemand oder was. Und jetzt hast du das da vielleicht da reingemalt und denkst dir, ja, jetzt habe ich aber so eine Person, ja, dieses Kärtchen, sieht ja eigentlich ganz hübsch aus, steht jetzt irgendwie rum neben deinem Adventskranz. Jetzt habe ich diese Person da eingemalt, mit der ich meine Schwierigkeiten habe. So, also werde ich dauernd dran erinnert, ist ja jetzt nicht schön, ne? Das Kärtchen war, bis gerade war es schön. Jetzt hast du das da reingemalt. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob ich euch das malen lassen soll, aber dann dachte ich, ja, aber so ist doch, Weihnachten ist doch real, Weihnachten ist doch nicht Kitsch. Wenn Weihnachten nichts verändert oder wenigstens dem die Chance, die Hoffnung gibt und uns erinnert an das, was verändert werden müsste, was ist dann Weihnachten? Also halt das mal aus. Stell dir vor, in einem Konflikt in deinem Leben käme Frieden, weil du den Anfang machst und die Waffen niederlegst. Ich sag mal nur, das ist riskant, ne? Ich sag's nur. Vielleicht ist es das wert. Die Figur hat ja kein Gesicht, absichtlich nicht. Vielleicht gelingt es dir ja so, sogar in diesem Gesicht den Friedenskönig zu erkennen. an den diese Verse ja so erinnern. In deinem Feind, in deinem Gegenüber, deinem Rivalen, was heißt immer, was auch immer, die Züge dessen zu erkennen, für den oder die dieser Christus genauso Friedenskönig sein will. Vielleicht wird so die Adventszeit eine, wo tatsächlich ein bisschen Distanz zu einem Menschen kleiner wird. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.